Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie an diesem Samstag Anja Reinhardt. Es ist schon bemerkenswert, wenn eine große Hollywood-Produktion, eine Comic-Verfilmung noch dazu, in einer relativ kleinen Szene die Debatte um koloniales Raubgut auf den Punkt bringt. Der Film Black Panther aus dem Jahr 2018 war aber auch noch aus anderen Gründen herausragend, denn die Besetzung vor und hinter der Kamera war fast ausnahmslos schwarz und die Hauptdarsteller wurden innerhalb kürzester Zeit zu popkulturellen Ikonen.
We didn't know, that it would be this sort of impact that
right.
We knew that it would be important to see a black superhero.
Wir konnten nicht wissen, dass der Film so einschlägt. Wir wussten nur, es war wichtig, einen schwarzen Superhelden zu zeigen. Das sagte der Black Panther-Hauptdarsteller Chadwick Boseman, nachdem der Film so erfolgreich angelaufen war. Gestern Abend ist Chadwick Boseman im Alter von nur 43 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suhsland. Chadwick Boseman ist vor allem durch die Black Panther-Rolle bekannt geworden und auch deswegen so medial so stark wahrgenommen worden, weil es eben ein schwarzer Superheld war. Blockbuster-Kino, klar, aber intelligent gemacht. Wie wichtig war diese Rolle auch filmhistorisch?
Ja, die war sehr wichtig, weil es eigentlich keinen zweiten Film gibt oder keine zweite Rolle wie Black Panther, in der eben ein Schwarzer, es geht nicht nur darum, dass der ganze Cast schwarz ist, das haben wir öfters erlebt, aber das wirklich so in so einem Film für die breite Masse, ja nicht nur fürs schwarze Publikum, sondern für die ganze Welt und auch für alle weißen und nicht schwarzen Amerikaner, dass da eben ein schwarzer Darsteller eine Hauptrolle spielt und eine Identifikationsfigur wird. Ein Superheld noch dazu, also einer, der die Welt rettet, der über übermenschliche Kräfte verfügt, all das. Das ist, glaube ich, das Schockierende jetzt auch an dem Tod von Chadwick Boseman, dass hier so eine Figur des Empowerment gestorben ist. Ein Darsteller, der Figuren verkörpert hat, die nicht in Kunstfilmen auftreten, die nicht Nischenfilme sind, sondern die für die breite Masse sind, die auch für alle Schichten eine Identifikationsfigur sind. Und das ist wirklich was Neues. Das geht auch zum Beispiel über so einen ebenfalls populären Darsteller wie Denzel Washington hinaus.
Wenn man sich bei Chadwick Boseman, der übrigens ja aus den USA-Südstaaten stammt, mal die Rollenauswahl ansieht, dann hat er doch immer bekannte Afroamerikaner gespielt. Mhm. Würden Sie das als politische Rollenwahl sehen?
Ja, bestimmt. Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Natürlich muss erstmal ein Schauspieler immer das nehmen, was ihm angeboten wird. Und er weiß auch nicht vorher, ob das gute Filme sind. Aber man merkt schon in seinen Anfängen, die ja eigentlich im Fernsehen liegen, in Filmen, Serien, die wir auch aus Deutschland kennen, wie Emergency Room, wie Law and Order, das sind Serien des liberalen Amerika, die auch versuchen, so einerseits einen Konsens zu schmieden, andererseits in der Unterhaltungsform die Probleme, die augenblicklichen Probleme der Gesellschaft, in dem Fall der 90er, Jahre des Clinton-Amerika in irgendeiner Form zu verhandeln. Und das sind natürlich Rollen, das sind Chancen für Darsteller, die macht man deswegen aus Karrieregründen, aber klarerweise ist es so, dass Chadwick Boseman ganz offensichtlich, das sieht man daran, dass er so viele Figuren gespielt hat, dass er immer geschaut hat, dass er einerseits populäre Figuren, also bekannte, nicht nur der Black Panther, sondern bekannte historische Figuren, also wenn man zum Beispiel an Sportler denkt, an den Jackie Robinson, das ist ein bekannter Baseballspieler in dem Film 42, das ist die Rückennummer. Also da geht es dann um so eine Figur, eine Identifikationsfigur in der Populärkultur. Und man kann davon ausgehen, dass Boseman sehr wohl daran gedacht hat, dass er hier auch für, sagen wir mal, für jüngere Schwarze eigentlich zeigt, was ist möglich, was es in Amerika gegen den teilweise auch institutionellen Rassismus und vor allem auch den Alltagsrassismus, was ist möglich. Und er hat das ja auch in Interviews ziemlich deutlich gesagt, als er die Möglichkeit hatte, darüber zu sprechen, dass sehr viele Rollen immer noch Darstellern mit schwarzer Hautfarbe verschlossen sind. Denken wir nur daran, wir kennen Serien, wo Schwarze auch im Fernsehen, wo die Hauptrollen spielen, bloß, dass wir mal ein gemischtrassiges Paar haben, das ist total selten, dass ein schwarzer Mann eine weiße Frau küssen darf. Das ist dann sehr interessant, dann sind die Darstellerinnen der weißen Frauen, wenn das mal vorkommt, sehr oft keine Amerikanerinnen, sondern Europäerinnen, zum Beispiel Engländerinnen oder Australierinnen.
Vielleicht noch ganz kurz, kann man an den Reaktionen aus Hollywood oder auch aus der Politik eigentlich sehen, wie wichtig Chadwick Boseman als Identifikationsfigur war?
Ja, ich glaube, das kann man in einigen Fällen sehen. Ich denke, das wird man erst in den nächsten Tagen wirklich sagen können. Natürlich ist jetzt die ganze Diskussion um die Stellung der Schwarzen in der Gesellschaft sehr wichtig. Dann haben wir den amerikanischen Wahlkampf. Dann haben wir ja mehrere Fälle, bei denen, denken wir nur an den neuesten Film von Christopher Nolan, Tenet, in dem auch der Sohn von Denzel Washington, John David Washington, die eigentliche Hauptrolle spielt und den Helden, der da auch die Welt rettet. Also wir haben öfter solche Figuren und klarerweise identifiziert man auch die Schauspieler damit. Aber ich glaube, es ist hier nicht so sehr die Trauer um die Figur, es ist die Trauer um den Menschen, denn es ist ein Schock gewesen. Keiner wusste das. Boseman hat nicht über seine Krankheit gesprochen. Er hatte ja über 4 Jahre lang Darmkrebs und das kommt für alle aus heiterem Himmel und führt sicherlich zu einer großen Betroffenheit.
Rüdiger Soßland, zum Tod des Schauspielers Chadwick Boseman, der gestern Abend im Alter von 43 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben ist. Jahrestage mag man überflüssig finden, aber wenn es um Erinnerungskultur geht, dann sind sie immer wieder ein Aufruf, öffentlich an Geschichte zu erinnern. Wenn es um die Verbrechen, die im Namen des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 begangen wurden, geht, scheint das umso wichtiger, je länger dieser Abschnitt der deutschen Geschichte zurückliegt. Wenn Jugendliche sich auf der Videoplattform TikTok geschminkt als Holocaust-Opfer inszenieren, dann ist das mehr als befremdlich. In unserer Gesprächsreihe Nah und Fern geht es deswegen heute darum, wie Geschichte nah oder besser gesagt fassbar bleiben kann, je ferner sie rückt. Darüber habe ich mit Axel Drehkoll gesprochen, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie anders das Erinnern dieses Jahr war, da durch Corona die Gedenkstätten wochenlang gar nicht öffnen konnten.
Dass wir den 75. Jahrestag nicht, wie wir das eigentlich geplant hatten und wie das üblich ist, auch als vor allem auch als Gedenktag, der mit der persönlichen Begegnung verbunden ist, mit den Überlebenden, mit deren Angehörigen, das hat uns sehr tief getroffen. Das liegt vor allem daran, dass die persönlichen Gespräche mit den Überlebenden, aber das darf man eben auch immer nicht vergessen, auch mit deren Angehörigen, mit deren Kindern und Kindeskindern, für die auch heute noch, weil es Teil ihrer Familienbiografie ist, die NS-Verbrechen sehr, sehr aktuell sind, sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Dass wir das nicht machen können, das trifft uns tief. Das hat viele Gründe. Einer ist, dass uns oder vielfach freundschaftliche Verbindungen mit diesen Familien und den Überlebenden verbinden und dass wir die nicht sehen konnten, das tut einfach weh. Allerdings, wir haben den Jahrestag online begangen. Das heißt, es waren Interviews, Filme, andere Darbietungen immerhin online verfügbar, sodass wir jetzt nicht geschwiegen haben.
Aber was doch auffällt, wenn es um Erinnerungskultur geht, und da spielen die Gedenkstätten ja doch eine zentrale Rolle, ist, dass Orte und persönliche Begegnungen wichtig sind.
Ja, für die Erinnerungskultur sind Orte und persönliche Begegnungen wichtig. Das hat zwei Gründe. Die Orte sind so etwas wie Garanten des Hier ist es gewesen. Das hat natürlich auch eine dingliche Dimension. Man sieht etwas, man kann es anfassen, man kann es in seiner Dreidimensionalität wahrnehmen. Das spielt eine große Rolle auch für die Adaption von historischem Informationsangebot. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die persönliche Begegnung im Sinne eines Gesprächs natürlich eine ganz besondere Form der Auseinandersetzung mit Geschichte ist. Denn so durch die Konfrontation und durch das Gespräch mit einem menschlichen Gegenüber wird die Frage nach, was hat das eigentlich mit mir zu tun, besonders deutlich, weil dann der Überlebende oder auch der Familienangehörige deutlich machen können, naja, das ist Menschen passiert, das mussten wir durchleiden. Und da kann sicherlich das persönliche Gespräch eine Form der Vermittlung bieten, die keine andere Form der Vermittlung bieten kann.
Jetzt sind die Gedenkstätten, also ob das jetzt die Gedenkstätte in Sachsenhausen ist oder Buchenwald oder auch Mauthausen, nicht mehr die Orte, die sie zur Zeit des Nationalsozialismus waren. Das heißt, die Baracken stehen teilweise nicht mehr. Also sie sind eben schon verändert worden. Und ich will es mal ein bisschen pathetisch ausdrücken, da haben sich doch 75 Jahre andere Geschichte noch draufgesetzt. Wie authentisch sind diese Orte eigentlich noch?
Ja, die Frage nach der Authentizität, die stellen wir uns selbst übrigens häufiger. Dazu muss man sagen, Authentizität hat natürlich auch immer was mit Konstruktion zu tun. Wenn Sie heute eine Gedenkstätte betreten, dann ist das eben nicht mehr das Konzentrationslager, sondern die Gedenkstätte. in der sich, wenn Sie so wollen, verschiedene Zeitschichten einlagern, verschiedene Formen der Erinnerung, die von verschiedenen Personen, Institutionen etc. geschaffen worden sind mit unterschiedlichen Intentionen. Aber damit können wir umgehen, denn wir sagen, wir wollen zur kritischen Reflexion anregen. Das heißt, Menschen, die zu uns kommen, sollen auf Spurensuche sich begeben, sollen aber auch erkennen, dass sie nicht mehr das Konzentrationslager von damals antreffen, sondern eben eine Gedenkstätte mit verschiedenen Zeitschichten, mit Darstellungsebenen, Relikten, die nicht ohne weiteres lesbar sind, sich teilweise sogar zu widersprechen scheinen. Das versuchen wir natürlich zu entschlüsseln, aber wir wollen es überhaupt nicht wegradieren, sondern ganz im Gegenteil, das fruchtbar machen für eine kritische Reflexion. Es wäre auch vollkommen falsch, eine quasi Reise in die Vergangenheit anbieten zu wollen, indem man nun die Vergangenheit versucht, wieder vollständig auferstehen zu lassen. Denn diese kritische Reflexion setzt voraus, dass ich auch Kenntnis davon habe, was ist das Hier und Jetzt, was war das Vergangene, wie kann ich mich dem annähern, was ist tatsächlich noch vorhanden, was sind Interpretationen der Ausstellungsmacher etc.
Reise in die Vergangenheit ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn Sie waren rund 10 Jahre lang auch der Leiter der Dokumentationsstätte am Obersalzberg. Und da gibt es ja doch immer wieder einige Leute, die ganz gerne zurückreisen wollen in die Vergangenheit. Also die zum Beispiel nicht an der Dokumentationsstätte, aber weiter unterhalb, wo es noch Reste von Hitlers Berghof gibt, Blumen zum Beispiel hinlegen. Wie geht man eigentlich mit so etwas um?
Ja, was Sie ansprechen, am Obersalzberg, diejenigen, die am Berghof, das war Hitlers zweiter Regierungssitz bei Berchtesgaden oder andernorts, das gibt es auch in der Gedenkstätte Sachsenhausen, für die ich jetzt mitverantwortlich bin, nennen Sie es ewig Gestrige, wie es bezeichnet wird, nennen Sie es rechtsextreme Besucherinnen und Besucher, Nostalgiker in einer wirklich schlimmen Deutung des Wortes, die gibt es. Ich glaube, das, was man tun kann und was an vielen Orten passiert, sei es der Obersalzberg, sei es das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder seien es die heutigen KZ-Gedenkstätten, die früheren Konzentrationslager. Ich glaube, was Sie dem entgegensetzen müssen, ist ein transparenter Umgang. Den Ort besetzen, und zwar den Ort eben von oder durch wissenschaftlich fundierte, aber allgemein verständliche Geschichtsvermittlung zu besetzen. Das ist meines Erachtens ein gangbarer Weg, um solche Nostalgiker, Rechtsextremisten oder sonstige Besucherinnen und Besucher, die sogar positive Anknüpfungspunkte zur NS-Vergangenheit suchen, von diesen Orten entweder zu vertreiben oder sie gar nicht erst an diese Orte kommen zu lassen. Und ich glaube, eins kann man schon sehen, natürlich gibt es das auch, aber wenn Sie es in Prozentzahlen sich ansehen, dann würde ich mal sagen, wird man allgemein formulieren kann, dass der Prozentanteil der Besucherinnen und Besucher aus so einem Milieu, nenne ich es jetzt mal, die trotzdem Dokumentationszentren oder Gedenkstätten aufsuchen, sehr, sehr gering ist.
Jetzt geht es in Ihrer Arbeit, wenn ich das richtig sehe, ja nicht nur darum, die Erinnerungskultur in den Gedenkstätten oder in den Dokumentationsstätten zu pflegen und Aufklärung zu betreiben, sondern es geht ja auch über diese konkreten Orte hinaus. Sie haben versucht, in einem Neubaugebiet, das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gedenkstätte Sachsenhausen liegt, die Straßennamen alle mit den Namen von Opfern aus dem ehemaligen KZ Sachsenhausen benennen zu lassen. Das ist nicht gelungen. Die Politik hat da widersprochen. Wie schwer wiegt sowas für Sie, dass sowas dann eben nicht gelingt und dass das Erinnern im öffentlichen Raum damit vielleicht nicht so gelingt, wie es Ihrer Meinung nach sollte?
Ja, wir sind in diesem Sachzusammenhang in eine sehr, sehr kritische Diskussion getreten. Wir haben aus unserer Haltung keinen Hehl gemacht. Was wir uns gewünscht hätten für diese Straßenbenennung, dem ist nicht gefolgt worden. Das haben wir auch sehr stark kritisiert. Das gehört aber auch zu einer diskursiven Erinnerungskultur dazu. Man muss sich gegebenenfalls streiten. Und natürlich ist es dann, wie in diesem Fall, wenn die Prämissen, die wir für richtig erachtet hätten, wenn denen nicht nachgekommen wird, dann ärgert uns das und dann kämpfen wir auch für unsere Standpunkte. Man muss aber dann auch akzeptieren, wenn man sich nicht durchsetzen kann. Es gibt ja andere Beispiele und nicht wenige, in denen wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen für unsere Standpunkte, für unsere Anliegen. Also darauf jetzt schließen zu wollen, auf eine allgemeine Nicht-Akzeptanz, der Erinnerungskultur, das würde deutlich zu weit gehen.
Die Nationalsozialisten tragen die Verantwortung für den Genozid an den Juden und für den Tod von Millionen anderer Menschen. Auch deren Nachfahren fragen nach Gedenkorten oder Denkmälern. Und in diesem Zusammenhang fällt manchmal das Wort Opferkonkurrenz. Wie nah und wie fern können sich Opfer sein?
Naja, zunächst muss man, glaube ich, betonen, dass wir es, das darf man nie vergessen, mit hochemotionalen oder hochemotional verhandelten Fragen zu tun hat. Sie müssen sich vorstellen, bei der unglaublichen Anzahl an Opfern, die der Nationalsozialismus durch seine furchtbare Verbrechenspolitik erschaffen hat oder Menschen zu Opfern gemacht hat, gibt es viele Länder, in denen es kaum eine Familie gibt, die nicht ein Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes in ihren Reihen hat. Und wenn Sie sich jetzt dann vorstellen, wie viele Menschen heute darunter nach wie vor zu leiden haben, dass ihr Vater, Großvater nie wieder nach Hause gekommen ist, schlimmsten Misshandlungen ausgesetzt worden ist, geschwiegen hat, selbst wenn er zurückgekommen ist, oder sehr viel davon berichtet hat, alles das konnte für die Kinder und Kindeskinder sehr belastend sein und kann es nach wie vor sein. Das heißt also, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, für diese Familien ist der Nationalsozialismus heute von ausgesprochener Aktualität, weil es ihre Familienbiografien nach wie vor betrifft. Es gibt, gerade wenn es institutionalisierte Vertreter und Vertreterinnen sind von Gruppen, gibt es immer auch Konkurrenzverhältnisse, das will ich gar nicht abstreiten. Aber mein Eindruck ist schon, es ist viel mehr ein gemeinsames Wirken als jetzt diese Opferkonkurrenz.
Sagt der Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, Axel Drekoll, mit dem ich für unsere Gesprächsreihe Nah und Fern über Erinnerungskultur gesprochen habe. Für die Salzburger Festspiele ist 2020 ein besonderes Jahr, denn es gab die 100. Ausgabe zu feiern und es ist das Corona-Jahr. Das weltgrößte Musik- und Theaterfestival war die einzige der großen Sommerveranstaltungen, die stattfinden konnte. Unter ganz anderen Bedingungen als sonst natürlich, nämlich mit nur 2 Opernpremieren und reinen Gesangsauftritten der Sängerinnen Cecilia Bartoli und Anna Netrebko. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat auch diese Ausgabe der Salzburger Festspiele für uns begleitet. Ja, diese reinen Gesangsabende, die sind ja eigentlich eher ein Relikt aus der Zeit der Star-Tenöre Pavarotti und Co. in den 90er Jahren. Assoziationen wie Kitsch und Pathos sind da vielleicht nicht ganz so weit weg. Konnte das Programm Sie trotzdem überzeugen, Herr Fuchs?
Genau, halb halb. Also der Auftritt von Anna Netrebko mit ihrem Gatten Yusuf Ivasov, das war nicht wirklich überzeugend. Sie haben ein russisches Programm geboten, ausschließlich Tschaikowski. Und das Problem ist ja seit längerem, dass diese Weltklasse-Sopranistin Anna Netrebko, die nach wie vor Weltklasse ist, die also dieses ganz spezifische dunkle Timbre hat und diese wunderbare Gestaltungsfähigkeit, dass sie eben in ihrem Gatten, dem Tenor Ivasov, im italienischen Repertoire durchaus einen adäquaten Partner immer wieder findet, aber in dem russischen Repertoire passte das irgendwie nicht. Gerade zum Beispiel die Szene, die Arie des Lenski, die große Erinnerungsarie, wo Lenski in der Oper Eugen Onegin auf sein junges Leben zurückblickt, da passt diese Stimme von Ivasov eigentlich nicht. Und zwar, was die Stimmfarbe, was die Temperatur betrifft, nicht so sehr die Technik, das funktioniert schon recht gut, sodass das auch, wenn man auf die Länge schaut, mit 81 Minuten ohne Zugabe eher schmale Kost war, dieses Konzert. Auf der anderen Seite gab es einen Auftritt von Cecilia Bartoli mit ihrem inzwischen fast schon Hausorchester, den Musiciens du Prince Monaco, unter Gianluca Capuano. Das war eine Art szenische Produktion regelrecht. Die Bartoli ist durch verschiedene Zeiten, Stile gereist und hat auch noch bei den Zugaben sogar etwas Summertime, also Göschbin, uns präsentiert. Und das Ganze so als ja charmant wirklich inszeniertes Programm mit 4 Zugaben. Und das war eines der Highlights dieser Festspiele für mich.
Jetzt musste ja das ganze Programm an die Pandemiebedingungen angepasst werden. Viele Besucher waren sicherlich froh, überhaupt mal wieder Musik oder Schauspiel auf der Bühne zu sehen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, war es trotz allem ein gutes Festspieljahr?
Ja, es war wirklich ein guter Jahrgang. Die großen Opern Elektra und Così fan tutte haben beide überzeugen können, sowohl szenisch wie auch musikalisch. Auch das fein gestaltete Konzertprogramm mit ja einer extra Reihe Fragmente Stille, wo es neue Musik gab, eine Scherino-Uraufführung, wo es die Begegnung gab von Barockmusik und zeitgenössischer Musik. Luigi Nono etwa, Cantando ad Mont war da so ein Chorensemble, das sehr, sehr überzeugen konnte. Also gerade beim Konzert auch durchaus der Versuch, eine Dramaturgie zu bieten, etwas zu verzahnen. Das ist natürlich bei dem abgespeckten Programm sonst nicht so recht möglich gewesen, was die Oper betrifft und auch das Schauspiel. Und da immerhin ja doch eine Peter-Handke-Uraufführung und ein neues Stück von Milo Rau. Es waren 4 Wochen Festspiele, es hat alles funktioniert, es wurde zunehmend auch besser besucht. Am Anfang gab es für viele Veranstaltungen Karten, jetzt ist das eigentlich wie in den normalen Sommern so gewesen. Das heißt, alles ausverkauft und doch diverse Interessenten, die dann noch kurzfristig Karten gesucht haben.
Ja, Salzburg hat jetzt gezeigt, dass man so ein Festival trotz Corona machen kann. Wie würden Sie das werten als Signal für die kommende Zeit?
Also ich denke mal gerade, dass in Deutschland man davon einfach lernen sollte. Es ist immer noch das Problem, zum Beispiel in der Bayerischen Staatsoper, wo jetzt in Kürze die Saison beginnt, dass nur 200 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Saal dürfen. Das ist einfach absurd. Das Sicherheitskonzept in Salzburg hat funktioniert mit Abstandsregeln, mit Maskenpflicht, außer während der Aufführung. Das sollte man 1:1, denke ich, übernehmen. Und auch ein ganz schönes Signal ist auf der anderen Seite, dass es sehr viele Produktionen gab aus Salzburg, die gestreamt wurden. Es gibt jetzt das Unitel Cinema, legendäre Produktion in Kinosälen. Das ist dann auch ein Impuls, der eben natürlich das Live-Erlebnis nicht ersetzt, aber diese Möglichkeit zu haben, gleichsam demokratisch ist das ja auch, Produktion im Kino oder im Fernsehen zu sehen, das ist ausgebaut worden und wird ausgebaut und ist, denke ich, auch ein positiver Aspekt dieser ganzen Angelegenheit.
Jörn Florian Fuchs über die sehr besondere 100. Ausgabe der Salzburger Festspiele. Als vor 30 Jahren in Berlin die Mauer fiel, da wurde aus der geteilten Stadt ein Sehnsuchtsort vor allem für junge Menschen, die aus allen Teilen Deutschlands in die heutige Hauptstadt zogen. Billige Mieten, illegale Partys, eine Atmosphäre, in der Kreativität und Kunst eine zentrale Rolle spielten. Heute ist Berlin ganz sicher ein anderer Ort als vor 30 Jahren, aber vielleicht doch immer noch Projektionsfläche. Das Gorki-Theater greift nun im Sinne von Alfred Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz die vielen Facetten des zeitgenössischen Berlin in einer Trilogie auf. Gestern Abend wurde der erste Teil uraufgeführt, Berlin-Oranienplatz von Hakan Savaş Mitschan. Barbara Behrendt war dabei.
Ich heiße Can. Can Öztürk. Aber die Leute, die mich kennen, nennen mich einfach Gianni, so wie Gianni Versace. Und warum? Das hat einen einfachen Grund. Damit ist das Leben in meiner Branche oder überhaupt viel einfacher. Ich bin Modemacher. Mein Label heißt Jean 5. Ich produziere High-Fashion-Denim-Ware. Wenn ich irgendwo auf der Straße Menschen sehe, die meine Klamotten tragen, macht mich das stolz.
Hipsterbad. Die Sonne scheint. Der Jazz im Hintergrund klingt so entspannt, wie die Bilder wirken. Scheint, als hätte John es geschafft. Die Bühne ist leer. Das Publikum schaut auf vorproduzierte Videobilder. Als der Vorhang sich schließlich hebt, ein anderer Film. John vor einem grauen Bunker der JVA Tegel, an seinen Mercedes gelehnt, Baujahr 1982. Zugleich tritt John auf die Bühne. Vor ihm sein Oldtimer als Spielzeugminiatur. Ein junger Typ aus der JVA spricht ihn an.
Ich hab dich beobachtet von meiner Zelle aus. Ja? Stehst hier schon im dritten Morgen. Schaust auf das Gefängnis, rauchst Zigaretten. Das habe ich damals auch gemacht, Mann. Ich weiß, was in deinem Kopf abgeht. Aber du brauchst keine Angst haben. Da drin vergeht die Zeit viel schneller, als du denkst. Man lernt sich selber nochmal komplett neu kennen. Aber so richtig.
Can, das erfahren wir später, hat bei seinem Traum vom großen Designer Markenklamotten gefälscht und 5 Jahre gekriegt. Morgen soll er seine Haft antreten und plant, vorher nach Istanbul abzuhauen. Seine Abschiedstour durch den Kiez wird zum Stationendrama durch seine Vergangenheit. Mit Alfred Döblins Franz Bieberkopf, der aus der Haft in den eiskalten Großstadtmoloch geworfen wird, hat diese wehmütige Spazierfahrt wenig zu tun, auch wenn der Titel das nahelegt. Unübersehbar, dass Hakan Savaş-Mijan ursprünglich Film studiert hat. 2/3 der Inszenierung besteht aus vorproduzierten Bildern. Picknick am Urbanhafen, junge Leute auf der Admiralbrücke, am Maybachufer, diverse Nationalitäten, alles ins schönste Licht getaucht, eine Liebeserklärung an Berlin. Eine weitere Hauptrolle spielt die Musik, melancholischer Jazz, den Jörg Gollasch unter den Abend legt. Eine fabelhafte Vierer-Kombo spielt die wiederkehrenden Melodien auf der Bühne live, gemeinsam mit der Schauspielerin Cesse de Tercian. Taner Jahin Türk spielt Can, den Sohn türkischer Einwanderer aus der Arbeiterklasse, als einen Hochstapler mit dem Herzen am rechten Fleck, der vom besseren Leben fernab der Fabrik träumt, in der seine Mutter sich abgerackert hat.
Es gibt Menschen, die kommen als Kinder einer reichen und wohlhabenden Familie auf die Welt und führen ein ganz tolles Leben. Und andere nicht. Und diese reichen Leute, die werden immer reicher. Und die anderen werden immer ärmer. Warum? Und warum machen die nichts dagegen? Warum geben wir uns zufrieden mit all diesem Rest, der uns dahin getan wird?
Doch aussichtslos ist der soziale Aufstieg nicht. Auf seiner Abschiedstour trifft er einen alten Kumpel, inzwischen erfolgreicher Jazzclubbesitzer. Seine Ex-Freundin zahlt eine schicke Eigentumswohnung ab. Sie begegnen ihm warm und empathisch. Mijan zeigt einmal mehr, dass er zu den menschenfreundlichen Geschichtenerzählern gehört, die sich nicht vor großem Gefühl scheuen. Mit ausgefallenen Tricks aus dem Regiekoffer hält er sich nicht auf, sondern erzählt an den Menschen entlang. Das ist manchmal gefährlich nah am Kitsch, doch oft berührend. Für eine gesellschaftspolitische Abrechnung, eine konkrete Milieustudie, interessiert sich Mijan kaum. Sein Stück kreist um verpasste Chancen, verwehte Träume. Die Bühnenfiguren sehen ihren Filmfiguren über die Schulter, verwundert über das, was aus ihrem Leben geworden ist. Schade nur, dass Mijan sich dabei deutlich mehr auf den Film konzentriert als auf die Bühne. Folgerichtig der Serien-Cliffhanger am Ende. Ob Can die Haft antreten wird, bleibt offen. Teil 2 folgt.
Mit dem Stück Berlin Oranienplatz hat das Berliner Gorki-Theater die Saison eröffnet, Barbara Behrendt berichtete. Und warum Deutschland auf dem Weg in die Planwirtschaft sein soll, das erfahren Sie jetzt in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Ja, dieser Meinung ist der Münchner Opernintendant Nikolaus Bachler. Er hat den Kurs der Politik in der Corona-Pandemie in der Münchner Abendzeitung folgendermaßen kritisiert: Deutschland ist derzeit mehr oder weniger auf dem Weg in die Planwirtschaft, wo nur noch Anordnungen und Verbote gelten und die Eigenverantwortung schwindet. Das sagte er der Münchner Abendzeitung. An der Münchner Staatsoper habe man ein durchdachtes Sicherheitskonzept entwickelt, den Orchestergraben erweitert, sodass die Musiker mehr Platz hätten. Außerdem hätte man das disziplinierteste Publikum, so Bachler. 200 Zuschauer, ungeachtet der Größe des Zuschauerraums, das habe für ihn mit Symbolpolitik zu tun. Selbst mit strengen Abstandsregeln könne man den Saal zumindest mit 600 Menschen im Publikum füllen. So hätte es nach der Rede von Donald Trump beim Parteitag der Republikaner nicht klingen dürfen, hat es aber. Halleluja, der berühmteste Song von Leonard Cohen, wurde da in einer Coverversion gespielt. Dabei hatte die Nachlassverwaltung von Leonard Cohen die Benutzung explizit untersagt. Sie prüfe nun ein rechtliches Vorgehen gegen die Parteitagsorganisatoren. Zahlreiche andere Musiker, darunter Neil Young, Ozzy Osbourne, Elton John, die Rolling Stones, Adele, haben sich in der Vergangenheit bereits darüber beschwert, dass Trump ihre Songs ohne Einverständnis bei politischen Veranstaltungen gespielt habe. Rund 30 Jahre nach dem Tod des US-Künstlers Keith Haring wird dessen persönliche Kunstsammlung in New York versteigert. Es handele sich um mehr als 140 Werke von Künstlern wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein, die Haring gekauft oder geschenkt bekommen oder gegen eigene Werke getauscht habe. Zurzeit sind sie im Besitz seiner Stiftung, das teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Online-Versteigerung soll vom 24. September bis zum 1. Oktober laufen. Es wird ein Erlös von rund $1 Million erwartet und der soll gespendet werden. Noch eine letzte Meldung: Das mehr als 15 Meter hohe trojanische Pferd aus Stendal ist nach einer umfangreichen Erneuerung von heute an wieder begehbar. Es steht im Stendaler Museum, das dem Leben und Werk des Archäologen und Aufklärers Johann Joachim Winkelmann erinnert. gewidmet ist. 2016 musste das Exponat gesperrt werden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Mascha Drost. In Berlin wurde die Demonstration gegen die Corona-Politik von der Polizei zwar aufgelöst, der Protest ging trotzdem weiter. Mehr dazu gleich in den Nachrichten, nach den Nachrichten, in den Informationen am Abend. Fürs Zuhören bedankt sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.